Hey Leute, willkommen zum Skate Life Podcast Folge Nummer 8. Bevor es losgeht mit dem Podcast, wollte ich noch mal eine kurze Anmerkung machen. Am Anfang war der Ton etwas schlecht, gar miserabel. Der Fabian hat mich glücklicherweise darauf hingewiesen und wir konnten das Problem dann schnell beheben. Nur, dass ihr Bescheid wisst, am Anfang war der Ton nicht so toll, wird dann schnell besser. Nichtsdestotrotz, viel Spaß beim Podcast heute mit Fabian Kutscher.
Hey Leute, was geht ab? Skate Life Podcast Folge Nummer 8. Heute bei mir zu Gast der Fabian Kutscher. Hi Fabian.
Hi Patrick, schönen guten Abend. Ja, das ist ja jetzt schon zur später Stunde.
Ja, genau. Ist ein bisschen dunkel draußen. Fabian, ich möchte mal erst einmal meine Gäste sich kurz vorstellen lassen. Können Sie sich kurz vorstellen?
Ja, natürlich kann ich mir vorstellen. Also ich bin der Fabian Kutscher, bin 25 Jahre alt, fahre seit 16 Jahren Skateboard, unter anderem aktuell für Impedo Skateboards, Tidus Tornadoes und Dein Gorilla. Beziehungsweise haben sie sich umgenannt, Go Gorilla.
Ja genau, wo hast du mich das erste Mal kennengelernt? Also wo haben wir uns das erste Mal getroffen?
Also das erste Mal getroffen, Patrick, haben wir uns in der Schokofabrik Anfang des Jahres. Da war ein Contest und ich denke, darüber haben wir uns kennengelernt, ja. Du hast dann ein bisschen gefilmt.
Ja.
Und so ging das
genau.
Los.
Und du hast mich angeschrieben und sau witzig, aber was du nicht weißt, ist, wir haben uns vorher schon mal getroffen. Und zwar, jetzt pass auf, 2018 Regensburg in der Skateboard-Tagung für Skatevereine Bayern.
Ah, jetzt klingelt's,
ja. Ja, du warst da mit dabei, ne? Das
genau.
War eine Tagung und da ging es praktisch um, da haben sich alle Skatevereine in Bayern getroffen, du warst mit dabei und es ging auch unter anderem, glaube ich, damals die geplante bayerische Skate-Meisterschaft. Und
genau, es ging allgemein um das Thema Olympia erstmal, wie man Strukturen schafft, auch speziell für Bayern und da eben eine Contest-Serie zu starten, ja, vielleicht über einen gesammelten Topf dann Preise und alles akquiriert, aber ja, das Ganze ging ja dann leider ins Nichts.
Aber ich fand das Event nichtsdestotrotz fand ich cool und ich habe dich dann das erste Mal das Skaten und gedacht, Alter, da geht der Abi Luzzi.
Ja, danke.
Witzig, damals erste Mal gesehen, aber ich habe dann 2 Jahre nimmer und dann jetzt bei der Schokofabrik. Ja. Aber ja, egal. Jetzt spulen wir mal zurück.
Was ich beeindruckend fand, aber muss ich gleich mal mit einwägen, war die Veranstalterin. Die hat ja mit Skaten nichts zu tun gehabt, die gute Dame. Allerdings sind das meistens so die besten Leute, die einen Verein stemmen sollten, weil die sich rein um das Bürokratische kümmern und mit Skaten halt nichts am Hut haben. Und das hat man einfach gemerkt. Also die Orga war da top.
Wahnsinn, das ganze Event und die Frau... Mega Respekt an den ganzen Leuten Regensburg. Ich glaube, Regensburg hat echt was Geiles am Start.
Ja.
Auch mit der Halle und was da dahinter steckt. Das ist echt cool.
Genau, da laufen ja jetzt aktuell wieder Renovierungen, ne?
Ach echt? Cool.
Ja, die Halle wird umgebaut aktuell.
Also ich weiß, damals, ich glaube, das war auch das letzte Mal, wo ich dann da war noch in der Mitte dieses gigantische Jump-Ramp-Dingens, wo ich eigentlich überhaupt anfangen kann. Aber... Die Mini-Ramp ist mega geil. Die ist echt cool.
Die ist riesig, ja. Genau. Soll ich jetzt aber mal von mir erzählen?
Ja, bitte. Jetzt spulen wir einfach mal zurück. Klein Fabian, 9 Jahre alt.
Da hast du gut im Kopf gerechnet. Also ja, genau. Also mit 8, 9 Jahren war es wie folgt. Mein Bruder hat sich damals ein Skateboard gekauft. Das weiß ich noch ganz genau. Das war so ein blaues Skateboard, beziehungsweise war da ein Wasserfall drauf mit einem Typen und der hat sich das im Müller geholt. Und ja, es lag dann natürlich nach 1, 2 Wochen, wie bei den meisten anderen, einfach in der Ecke und ich habe mir das geschnappt und bin dann einfach vor unserem Haus ein bisschen auf der Straße hin und her gerollt und das eigentlich so fast täglich. Ich wusste noch nicht so ganz, was ich da mache. Ich hatte niemanden, der mir das zeigen konnte, aber was ich gesehen habe, war dann in dieser Neubausiedlung, wo ich da aufgewachsen bin, waren dann auch ältere Leute. Die waren, ich schätze mal, so 5, 6 Jahre älter als ich. Die haben sich da eine Straße weiter eben eigene Skate-Rampen und sowas gebaut. Und Ja, so nach ein, zwei Wochen Skaten alleine auf der Straße kam dann mal einer von denen bei mir vorbei. Man kennt sich ja so ein bisschen und meinte so, ob ich nicht bei denen ein wenig mitskaten möchte. Und so hat das Ganze dann angefangen.
Ja.
Genau, also ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt noch Fußball gespielt. Ich habe auch mal Kegeln ausprobiert und alles Mögliche. Skateboarden war aber immer schon sehr interessant einfach. Und ich würde behaupten, das Umfeld, das war schon damals ganz gut, weil es waren alle älter. Man fühlt sich so ein bisschen als Sprössling, man schaut so ein bisschen Kicks von den anderen ab. Aber keiner von denen hat damals einen Kickflip oder irgendwas gemacht. Ne? Das war, ja, und zu dem damaligen Zeitpunkt war ich dann auch befreundet mit Michael Fröhlich. Den habe ich heute erst wieder getroffen. Da haben wir über alte Zeiten gesprochen. Und wir beide waren halt sehr, sehr aktiv. Eigentlich fast täglich haben wir was miteinander gemacht und ja, haben dann bei uns in der Siedlung eben so Longest Manual Contest gemacht oder einfach mal über ein Skateboard gesprungen und sowas. Und so hat sich das weiterentwickelt, bis ich dann, ja, so mit 11 das erste Mal auch am Skatepark durfte. Also meine Eltern kommen aus Polen, der gute polnische Kommunismus. So.
Ey, das wusste ich gar nicht, dass du praktisch halb polnisch bist.
Genau,
Pole,
also
nicht.
meine beiden Eltern kommen aus Polen und ich bin aber hier in Deutschland geboren. Und ja, die haben natürlich mit Skateboarden nichts am Hut und wussten natürlich auch nicht so, ey, was macht der Junge da? Und ja, mein Dad war natürlich lieber am Fußballplatz, als mir irgendwie beim Skaten so zuzuschauen. Also für das Thema Skateboarden haben die sich bis auf die letzten Jahre eigentlich gar nicht so interessiert. Deswegen ist eigentlich der Werdegang, den ich dann im Skateboard-Sport gemacht habe, schon ganz interessant vielleicht für viele, weil es auch ohne Eltern geht, vielleicht. Genau, es war dann eben, ja, es war dann, wo ich 11 war, bin ich dann das erste Mal am Skatepark gegangen. Dort gab es eine große Mini-Ramp noch und bin dort ein, zweimal auch gefahren oder war dann irgendwann täglich unten, nachdem meine Mutter gemerkt hat, okay, der Junge, der kommt zwar mal mit Schiff unten nach Hause, aber der hatte anscheinend seinen Spaß und die haben mich einfach machen lassen. Und dann, ja, habe ich so ein bisschen was von Black River mitbekommen. Das ist ja die Fingerboard-Firma hier in Schwarzenbach. Und ich hatte immer den Nachteil, der Michi, mein guter Kumpel, hat immer geile Boards vom Skateshop bekommen. Und ich habe wirklich die ersten 3 Jahre nur vom Drogeriemarkt oder vom Sportgeschäft
Nein.
irgendwelche Boards bekommen.
Ach echt?
Ja, und
Jahrelang durchgezogen.
3 Jahre habe ich das durchgezogen, ja. Ja, und dann kam eben der Zeitpunkt, da habe ich mir mein erstes richtiges Skateboard gekauft. Das war bei Black River. Das war bei Martin damals zu Hause sogar, Martin Ehrenberger. Hier, Grüße gehen raus. Und er hat aber damals einen entscheidenden Schritt gemacht. Das weiß ich nämlich bis heute. Ich habe mir ja ein Skateboard gekauft und was er gemacht hat, er hat mir gleich noch einen Satz Rollen und extrem viele Sticker dazu gegeben. Und Sticker war natürlich, wenn man jung war, so mega Hype.
Cool.
Und ich dachte so, wow, hey, Skaten ist ja echt cool. So, ich wollte mir jetzt echt nur ein Skateboard kaufen, aber jetzt habe ich hier gleich mehr Sachen bekommen. Ja, und der Martin hat mich damals nämlich auch ein, zweimal im Skatepark gesehen und hat vielleicht damals schon so ein bisschen mein Talent oder ja, meine Passion entdeckt. Und dann war es so, da war ich 12 Jahre alt. Ja, ging das wirklich so auseinander. Alle anderen sind aufs Gymnasium gegangen oder ja, eigentlich ist die ganze Truppe vom Fußball aufs Gymnasium gegangen und ich einer der wenigen auf die Realschule. Und ja, dann hat sich das auch so ein bisschen abgekapselt, Skateboarden und Fußball. Und dann habe ich mich für Skateboarden einfach entschieden, weil ich gedacht habe, okay, ich sehe vielleicht da den Erfolg mehr für mich, weil ich unabhängig sein möchte von der Mannschaft. Und habe dann mit 12 eben auch intensiver den Martin kennengelernt. Und dann wurde hier auch in Schwarzenbach der Black River Skateball gebaut und habe dort fleißig mitgeholfen. Ich wusste auch noch nicht so ganz, was da wirklich passiert, aber ich war halt einfach der Kleinste und konnte dann glücklicherweise manchmal in kleine Löcher krabbeln und irgendwelche Holzstücke halten, wo dann die Belagsplatten festgeknallt wurden.
Mega geil. Also
Genau.
Jung kommen, die wissen, Black River, das ist echt eine geile Sache, die da aufgezogen haben.
Ja,
Also echt cool.
definitiv. Genau, und dann war so gesagt der Bowl meine zweite Heimat ab dann. Also ich war dort eigentlich regelmäßig skaten. In Schwarzenbach hatten wir nach wie vor den Asphaltpark. Und dann war mit 13 hatte ich meinen ersten Contest dort am Bowl. Da gab es damals noch das Bordstein-Magazin, wenn ihr das was sagt.
Bordstein,
Und
geil.
da gab es einen Bordstein-Jam. Und den habe ich dann bei der Altersklasse, ich glaube unter 16, habe ich den gewonnen. Ich meine, klar, als Lokaler war das jetzt auch nicht so schwer, aber es waren auch schon gute Leute mit am Start, also darf man nicht
Mega.
unterschätzen. Ja, und
Mal einen Schritt zurückgehen. Was mich immer so ein bisschen interessiert ist, du hast jetzt gesagt, du hast die ersten 3 Jahre, ich sage jetzt mal, im DM-Board gehabt oder in Müller-Board.
ja.
Und wie sah denn dann bei dir das Skaten aus? Hast du denn da tatsächlich schon irgendwie Tricks gemacht oder bist du einfach nur ein bisschen hinhergefahren?
Nee, ich habe damals, ich habe es mir sogar auf das eine Skateboard draufgeschrieben, 2005 meinen ersten Kickflip gemacht. Also es ist mit 10.
10. Ja,
Mit
krass.
10. Der erste Kickflip war Fakie.
Hey, du lachst, ne? Ich habe am Anfang ganz viele Tricks erst fake gelernt, weil es irgendwie einfacher war vom Pop her.
Ja. Ja, krass. Nee, also Tricks waren da, also. Ich meine, klar, das war die Zeit 9, 10, 11, wo ich da mit Michi unterwegs war, jeden Tag auf der Straße. Und das Geile war, er hatte einen Computer im Keller. Und dann haben wir natürlich auch Tony Hawk's Pro Skater
Yeah, mega.
gesuchtet. Und das war eigentlich unser Sommer auch, dass wir dann einfach bei geilstem Wetter einfach mal im Keller saßen und auch gezockt haben. Und sein Dad hat uns auch immer so einen kleinen Kicker gebaut und. Ja, so haben wir eigentlich Skaten angefangen und auch die Tricks. Boah, da gab es glaube ich auch noch keine wirklichen Tutorials und alles. Es war halt Learning by Doing. Und halt
Ja, ich finde
natürlich,
es.
ich müsste nochmal schauen, ob ich da irgendwelche Aufnahmen habe, aber früher Kickflips, man hat einfach das Board nach unten geknallt, so scheißegal wie die Ausführung war, Hauptsache das Board hat sich gedreht. Genau.
Hey, solche Geschichten, ne? Ich bin die Gold wert. Gerade für die Gen Z, die jüngere
Ja.
Generation. Ich glaube, die können sich das gar nicht vorstellen, wie damals die Zeiten waren. Und eine witzige Geschichte, ich weiß noch, als ich ein Hosenscheißer war, also auch, was heißt Hosenscheißer, so 10 Jahre alt oder so. Und wenn dann immer meine Eltern oder meine Mutter dann Geschichten erzählt hat von ihrer Kindheit, ich habe gemeint, was war denn das für eine Steinzeit? Ein Fernseh. Nur 2 Fernsehprogramme und dann nur bis. Ich habe mir gedacht, nee. Und ich konnte mir niemals vorstellen, dass, wenn ich mal erwachsen bin, dass da diese Lücke, dass es dann genauso krass sein wird. Aber es ist sogar noch schlimmer. Also, wenn man sich zurück überlegt, wie die Zeiten damals waren. Man geht in den Keller, weil da ein Computer steht.
Das Beste ist ja eigentlich, wo man den Unterschied heutzutage merkt, ist eigentlich, wenn du zu jemandem gehst, du bist verabredet und statt zu klingeln, schreibst du ihm am Handy. Und das ist für mich so ein springender Punkt, da bin ich noch sehr oldschool. Also ich versuche oder ich steige eigentlich immer aus dem Auto aus, klingel bei den Leuten, weil ich finde, das sollte man beibehalten. Das haben wir früher auch immer so gemacht, so hey, ist der Michi da zum Spielen oder was weiß ich? Und ich finde, das ist einfach so das, was der neuen Generation so ein bisschen fehlt.
Auch sau eine witzige Geschichte heute. Ich habe einen Kumpel anrufen wollen. Und ich
Ja.
habe vorher überlegt, ob ich den überhaupt anrufen darf jetzt oder ob ich ihn vielleicht irgendwie vorher anschreiben soll. Weil, weißt du, mittlerweile keiner ruft mir irgendjemand anders an und das ist auf einmal sowas wie, traue mich jetzt den tatsächlich anzurufen und seine Zeit, keine Ahnung, total komisch. Und damals war das, gab nichts anderes.
Ja.
Ruf einen Freund an und meistens gehen die Eltern ran. Und oder wenn keiner rangeht, dann läuft man einfach hin und schaut, ob er da ist.
Ja, genau. Und wenn der erste Freund nicht da ist, dann macht man seine Runde und schaut, wer dann als letztes übrig bleibt.
Aber okay, jetzt kommen wir wieder auf die Skate-Geschichte. Du hattest dann den Bordstein, wie hieß der Kontext nochmal? Bordstein.
Bordstein Jam, genau.
Da hast du dann gewonnen oder hast du es gewonnen? Geil. Und wie ging es dann weiter?
Ich würde sogar sagen, so eine Woche oder 2 Wochen vor dem Contest hat es dann angefangen, dass ich von Martin einfach Boards bekommen habe. von Black River. Und ich dann so gesagt auch offiziell nach dem Contest für ihn gefahren bin als Teamfahrer. Und es war für mich natürlich erstmal so, wow, voll geil. Ich habe meinen ersten Sponsor jetzt mit 13. Wusste auch noch nicht, was ich da zu erfüllen habe oder irgendwas, sondern es war halt erstmal cool, freue mich. Und dann die Jahre darauf, muss ich sagen, war das halt eigentlich eine sehr intensive Zeit, weil ich finde, das ist auch das, was ich jetzt merke, was ich immer auch vielleicht manchen Kindern im Coaching weitergeben möchte, so eine Mentorhaltung. Also Martin war damals so ein bisschen der Ziehvater bei mir in Sachen Skateboarding. Also das war ja mit 13, war dieser Contest. Dann mit 14 waren wir das erste Mal zusammen in Berlin. Dort war Change of Guard mit Jürgen Horvath, mit Renton Miller, Sandro Diaz, also die ganzen Word Pros. Und da war ein Wochenende mit denen, wo wir zusammen verbracht haben. Ich bin noch nie Halfpipe gefahren davor. Und man musste sich eigentlich qualifizieren für den Contest. Aber der Martin hatte halt so ein bisschen Connections. Und dann wurden wir da quasi von Red Bull auch mit eingeschleust und konnten das Wochenende zusammen mit den Pros verbringen. Und es war halt mega krass. So, ich meine, Berlin, die Halfpipe, wer die schon mal gefahren ist, die ist so 4,5 Meter hoch.
Eine Frage. Ist es die Halfpipe, die in der Nike SB Halle stand?
Genau.
Boah, die ist so gigantisch, dude.
Und es gibt einen Clip von mir, also oder beziehungsweise einen Clip, wo ich dann eben Rebel TV gab es damals noch, die auf DSF und so tätig waren eben auch am Wochenende dort und die haben mich eben gefilmt bei meinem ersten Drop-In und sowas. Also ich bin an dem Wochenende, ich bin davor noch nie Halfpipe gefahren, habe ich einen Drop-In gelernt, Frontside, Backside Slasher und einen Frontside Air.
Heftig.
Also es war schon also, krass.
Wie alt warst du da?
14.
Verrückt. Also ich war, die Halfpipe gibt es ja leider nicht mehr. Die haben es da zumindest aus der Halle rausgebaut.
Genau.
Und als ich das erste Mal da war, Herrgott, wow. Also Drop-In im besten Willen, ne? Und allein hochpushen, das, wenn man da, ich bin eh nicht so wirklich der Trainee-Skater, ich bin einfach zu schlecht für, aber Respekt. Mega.
Ja, also klar, es war für mich auch eine Umstellung, weil alles, was ich bis dahin gefahren bin, war dann vielleicht Meter 50 hoch. Und das war dann natürlich extrem krass. Also ich hatte erstmal so Respekt, aber ich wurde eigentlich ganz gut rangeführt. So, die hatten auch alle Respekt vor mir, weil ich eben, die kannten dann meine Geschichte, dass ich noch nie gefahren bin und waren natürlich dann alle mega hyped. Am Ende gab es dann nochmal einen Contest, wo alle gefahren sind und ihre Runs präsentiert haben. Da habe ich dann auch alle Tricks einfach in einen Run gepackt und auch gestanden. Und es gab dann halt für alle noch ein Board, was ich jetzt hier an meiner Wand hängen habe und so ein bisschen Stuff. Und ja, dann waren alle glücklich und war ein geiles Wochenende. In demselben Jahr dann ging es eben noch weiter. Ich glaube, das sind halt so Erfahrungen, die man nur macht, wenn man wirklich so einen Mentor oder jemanden hat, der älter ist und Bock auf Skaten hat. Waren wir eben noch in Malmö, Schweden, an das Land. Und die Skate-Kultur war da halt schon damals richtig krass. Also das war ja vor 10 Jahren. Die hatten da diesen fetten Stubblebergs Parken. Und ja, ich war dann so gesagt in einem internationalen Umfeld dort, in einem fetten Loch wieder, also fetten Pool zum Skaten. Und ja, es war einfach nur Skaten, Skaten, Skaten. Die anderen, die jetzt bei der Skate-Tour mit dabei waren, waren alles Fingerboarder, aber auch Skater. Aber ich war der Einzige, der den Contest daneben gefahren ist. Also das heißt, ich musste mich selbst wieder irgendwo aus meiner Komfortzone pushen. Und ja, da gibt es auch noch Clips davon. Genau. Und dann, war das so Malmö. Und das Jahr darauf waren wir eben nochmal in Malmö. Und da bin ich den Park oder den Bowl dann schon besser gefahren. Ja.
Und gab es bei dir dann irgendwann so einen Punkt, wo du gesagt hast, wow, geil, ich möchte es jetzt ernsthaft betreiben. Es ist jetzt nicht mehr ein Hobby, sondern ich möchte zum nächsten Schritt gehen. Gab es bei dir das so einen Punkt? Weil meine Sponsoren waren am Start und du gewinnst Contest, gatest mit Profis, Jürgen Horvath.
Also so ein spezieller Punkt gab es nicht, aber es ist halt immer ein Prozess, finde ich, also den man dadurch lebt. Ich glaube, das ist wie in vielen Dingen so, du probierst erstmal was aus, dann merkst du, okay, es funktioniert ganz gut. Und dann, wenn du noch von außen hin die Bestätigung bekommst, was jetzt eben, sei es eine Session ist und die Leute applaudieren oder dann am Contest irgendwas gewinnst und dann merkst du schon so, hey, es macht Bock, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Und ja, das ging dann so weiter, bis ich 17 war. Ja, also dazwischen, dann gab es dann noch mal, nee, doch, bis ich 17 war, war das. Ja, also da war dann wirklich so, am Bowl konnte ich irgendwann dann so jeden Trick einfach. Dann war irgendwann aber die Schwierigkeit zu sagen, okay, wenn ich auf Contest gehe, kann ich ja nicht nur Trainees fahren, sondern muss halt auch Street fahren lernen. Ich meine, Kickflips konnte ich damals schon immer alle, aber ja, halt so andere Tricks auch, ne? Rail fahren. Wir hatten kein Flatrail an unserem Skatepark.
Ich kenn die Problematik. Ich bin auch komischen Skateparks aufgewachsen und habe da riesengroße Lücken, wie zum Beispiel Tranny.
Im Nachhinein muss ich sagen, ist halt der Weg eigentlich von der Tranny, von der Rampe und dann in den Street-Bereich schon geiler, weil du einfach in der Tranny beispielsweise die Tricks nur anfahren musst. Du musst nicht reinspringen wie in den Smith Grind, sondern du musst reinfahren und dich einloggen. Und wenn du dann mal so in die Pro-Szene reinschaust, siehst du halt einen Ryan Sheckler, der in der Halfpipe groß geworden ist, einen Chris Joslin, der Mini-Ramp erst gefahren ist, keine Ahnung was. Also vor allem jetzt, es fahren alle All-Terrain. Also nicht umsonst sind die Amis so krass, weil die einfach Skateboard fahren und nicht sagen, wie hier in der deutschen Szene, hey, ich bin Street-Skater, hey, ich bin Bowl-Skater, sondern man ist halt einfach Skater und so sehe ich mich auch. Also wenn dann halt eine Halfpipe in Dresden steht oder hier mal ein fetter Bowl oder da ein Handrail, dann schaue ich schon, dass ich einfach alles fahren kann und will.
Ich habe auch das Gefühl, wenn du Training gut kannst, du hast einfach, sag ich mal, den Style oder einfach die Balance oder einfach die Sicherheit, weil wenn du einen Trick hast mit Full Speed, du musst echt sicher auf dem Board stehen. Und das kannst du einfach übertragen, denke ich mal,
Ja.
diese Sicherheit oder diese Balance,
Das
keine Ahnung.
Einzige, wo man aufpassen muss, ist, wenn man vom Trainee-Skaten dann zum Rail-Skaten zum Beispiel kommt, weil du einfach gewohnt bist, in der Trainee immer zu drücken. Du hast ja einen gewissen Widerstand durch die Rolle, durch die Achse. Und ins Rail springst du ja rein und du lockst ein. So, und die Erfahrungen habe ich schmerzhaft auch machen müssen, beispielsweise an Street League Park war das damals. Da wurden wir eingeladen, in München den Street League Park zu fahren. Nee, das waren damals noch die X Games, sorry, die X Games. Und ich springe dann das erste Mal in so ein Rail rein oder auf so einen Curb und mir hat so das Board weggerissen, weil die einfach wirklich nur einloggen. Ja, genau, aber um jetzt einfach nochmal meinen Werdegang weiterzuerzählen, es gab dann einen krassen Wendepunkt, so ein bisschen in dieser ja, kleinen Skateboard-Karriere. Das war dann mit 17, war ich in München auf der ISPO. Also ich habe dann auch damals meine Lehre bei Black Raven angefangen und auch zu Ende gebracht, als Groß- und Außenhandelskaufmann. Also es gab dann so die Entscheidung, okay, nach der Realschule gehe ich zum Sandler, das ist hier so ein großer Fließhersteller, und mache dann meine Ausbildung als Elektroniker. Oder gehe ich zu Black River und hatte die Möglichkeit, dort eben im Büro eine Ausbildung zu machen. Und
Eigentlich sau intelligente Herangehensweise, sau gut. Also ehrlich, wenn du sagst, du möchtest irgendwie Skateboard fahren, Fuß fassen, wenn es jetzt ja.
ja. Genau, also es war, ich dachte so, okay, ich habe sowieso schon mit den Leuten zu tun. Es gab dann damals die Möglichkeit, weil es eben einen studierten Controller dort gab, der eben über die IHK einen Schein hatte, einen Ausbildungsschein. Und deswegen war es dann auch möglich, bei Black River eine Ausbildung zu machen. Also es ist, glaube ich, nach wie vor möglich, dort eine Ausbildung zu machen. Ja, und dann habe ich dort eben angefangen. Und im zweiten Lehrjahr dann waren wir eben auf der ISPO unterwegs. Also wir haben extrem viele Events da mitgenommen. Also ich auch. Klar, ich musste auch normal arbeiten, das darf man nicht unterschätzen. Also ich habe dort hauptsächlich mich um den Kundenservice auch gekümmert. Also E-Mails beantwortet, Rechnungen geschrieben, das Telefon gemacht und alles. Und einfach geschaut, dass das Tagesgeschäft läuft. Und dann waren eben auch Messen so ein Thema. Und dann sind wir zur ISPO gefahren, haben dort erstmal ein bisschen rumgeschaut. Und dann gab es dort eben die fette Volcom Mini Ramp, die so 20 Meter breit war. Dann hat man
Okay.
da damals noch den kleinen Aurelien Giraud gesehen, der, ich glaube, zu dem Zeitpunkt noch 11 war und schon übers Kurven Tree Flips mit Schere gezogen hat, 540s gemacht hat, Frontside Flips gemacht hat und man erstmal so da stand, so, was geht hier ab? Aber ja, ich habe mich dann, ich wusste, was ich kann, wollte mich dann eben warm fahren. Und bei der zweiten Line dann habe ich ein 50-50 gemacht, ganz normal. Wechsel 50-50 in die eine Richtung. Und dann kam von hinten Axel Kruseberg. Hat mich mitgenommen und hat mich aus Reflex nach vorne in die Rampe geschubst. Ich bin nach vorne geflogen, aus 1,80 Meter vom Coping ins Flat auf meinen linken Arm. Und habe mir dann den Arm so ein bisschen in den Körper reingerammt. Bin dann aufgestanden, schon gemerkt, so hey, mein Arm wird ein bisschen dick, aber ich habe sofort Bauchschmerzen bekommen. Bin dann nochmal hoch auf die Rampe und dachte so, oh, also so Slams steckst du ja echt locker weg. Und dann ging es eben noch ein, zwei Minuten so. Ich bin in die Hocke gegangen, habe mich aufgerichtet, es wurde irgendwie nicht besser mit den Bauchschmerzen. Dann kam zum Glück, also es war, glaube ich, mein Schutzengel, ein Betreuer von der Rampe auf mich zu und hat gemeint, so, ey, geh mal lieber zur Arztstation. Und dann ich so, okay, ich lauf jetzt los. Und auf dem Hinweg dorthin habe ich zum Glück noch meinen Arbeitskollegen getroffen. Grüße an Oliver Plankenburg. Und mit dem bin ich dann zusammen zur Arztstation gelaufen, was nochmal zwei Hallen entfernt war. In dem Zeitraum wurde mir schon richtig schlecht, richtig übel. In der Arztstation selbst haben die dann zum Glück ein Ultraschallgerät da gehabt, haben kurz meinen Bauch gescreent und haben festgestellt, dass meine Milz gerissen war.
Ach, du Scheiße.
Ja, und
Nein.
dann ging es eigentlich wie in so einem Film, sofort in den Krankenwagen. Also die hatten zum Glück auch einen vor Ort. Dann im Krankenwagen aus haben die meine Eltern kontaktiert, dass ich jetzt eben auf dem Weg ins Krankenhaus bin. Im Krankenhaus direkt in den Schockraum rein. Dann einfach durch den Stress und alles. Und ich habe auch 2 Stunden davor nichts gegessen, nichts getrunken und sowas. War mir einfach so schlecht, dass ich da reingekotzt habe in diesen Raum. Und du hast dann einfach so 8 Leute um dich rum als 17-Jähriger, die wild um dich herumwuseln. So, du weißt nicht, was abgeht. Die stecken sie irgendwo in die Arme rein, um dich halt wieder so ein bisschen zu stabilisieren. Und dann hat der Arzt aber noch gemeint, so, hey, pass auf, du bist ja jetzt noch minderjährig, du musst jetzt noch mit deinen Eltern telefonieren, weil wir dich jetzt notoperieren müssen. Und da habe ich erst gecheckt, wie ernst die Lage ist, ne? Und dann habe ich eben mit meiner Mutter telefoniert. Hallo Alina. Ja, jetzt kann ich drüber lachen. Ist ja alles gut verlaufen.
Gänsehaut.
Ja, Mutter, ich muss jetzt notoperiert werden. Ja, und meine Mutter natürlich heulend am Telefon, das Kind 300 Kilometer weit weg, hat keinerlei Einfluss auf mich jetzt, sieht mich nicht mehr, vielleicht, wer weiß. Und ja, dann ging es eben so, also ich habe meine Kleidung noch hier im Kleiderschrank, die haben sie dann aufgeschnitten, Heizdecken drüber. Da haben sie mir eine Maske drüber gesetzt, also Vollnarkose, und haben mich notoperiert. Also das war ja alles im Zeitraum von einer halben Stunde. Deswegen habe ich jetzt eine schöne Narbe, einmal die quer über den Bauch geht. Die mussten mir auch bei der OP eben die Muskeln durchtrennen, weil das Blut, man muss sich so vorstellen, die Milz sitzt links unterhalb im Brustkorb. Und die ist eben gerissen. Im OP-Bericht stand irgendwie 7 cm Riss.
Nein.
Und dadurch hat sich dann das Blut im gesamten Bauchraum gesammelt. Und deswegen mussten sie eben auch die ganze Bauchdecke öffnen, um eben mich da ja wieder zu reinigen und alles.
Das ist übel, du. Ei.
Ja, die Geschichte kennst du gar nicht, ne?
Nein, ne? Noch nie gehört. Hast du das?
Okay. Ja, bin und? Ich am Abend noch aufgewacht. Wusste natürlich irgendwie immer noch nicht so. Man realisiert es einfach nicht in dem Alter. So, was ist jetzt eigentlich passiert und was geht ab? Und du liegst dann da, wirst irgendwie noch so künstlich ernährt, hast irgendwelche Schläuche im Bauch stecken, hast ein riesiges Pflaster einmal quer über den Bauch. Da wusste ich noch nicht, dass die komplette Bauch aufgeschnitten wurde. Und ja, halt so künstlich beatmet und alles. Und am nächsten Tag war dann meine Family da und haben mich gleich besucht. Also die haben sich alle kurzfristig Urlaub genommen, haben mich besucht. Und ja, es war dann allerdings nur eine Woche im Krankenhaus. Also es ging dann relativ fix. Kannst ja zur Not die Geschichte rausschneiden, wenn es ein bisschen zu absurd ist, aber ich hatte 3 Tage lang keinen Stuhlgang.
Es ist ja klar, wenn du das aufschneidest und ja. Dass der Darm alles beleidigt,
wurde einfach durchbeleidigt, kann man so sagen.
Ich hab 6 Jahre im Krankenhaus gearbeitet, ne? Ja. Ich hab ganz andere, das ist für mich, aber ja, übel.
Ja, übel, genau. Ich hatte 3 Tage lang keinen Stuhlgang, dann rede ich immer davon, die durchsichtige Capri-Sonne wurde mir dann hinten in den Arsch eingeführt. Und dann ging es halt 2 Minuten später ab, ne? Aber ja, man fühlt sich echt räudig. Und in dieser einen Woche allein, also ich war ja wirklich fit, muss man sagen, ne? Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen verlauchten Körper hatte, sondern ich habe damals schon ein bisschen Fitness gemacht und so. War ich einfach gebrechlich so. Ich habe dann realisiert, so hey, ich bin nicht unsterblich und alles. Ne? Was man vielleicht in dem Alter noch denkt, so hey, ich rock hier das grad, Ding, mach das, grad, ich bin hier unterwegs, ich bin der Geilste.
Hey, hast du deine Milz noch?
Genau, also die Milz konnte ich behalten. Die haben sie verschweißt und vernäht. Und ja. Das ist ein riesen Pluspunkt, weil man muss einfach sagen, so eine Milz ist ja dafür zuständig, die roten und weißen Blutkörperchen im Blut zu trennen. Und sonst hätte ich ein lebenslang Medikamente nehmen müssen.
Ja, verrückt. Gut.
Ja.
Und was war das Erste, was deine Mutter dann gesagt hat, als sie dich gesehen hat?
Also es gibt eine Story von ihr, da ich glaube, die soll ich jetzt nicht erzählen. Das ist ein bisschen privat. Kann ich dir dann später noch erzählen.
Ach, ja, brauchst du nicht erzählen.
Aber natürlich waren die da total erschrocken so und mich da so zu sehen. Ja, und ich war dann eben eine Woche im Krankenhaus. In der einen Woche habe ich schon 6 Kilo abgenommen gehabt oder sowas. Also sehr, sehr schwach habe ich mich dann auch gefühlt. Und witzigerweise kam dann mein Bruder zu mir mal ins Zimmer. Also Grüße an Patrick. und meinte so ganz absurd, so... Du weißt schon, dass du fast verreckt wärst, ne? Ich so, was? Also der hat mir das einfach so ins... kam in mein Zimmer, hat mir das gesagt und hat den Raum dann wieder verlassen und hat mich einfach damals mit meinen Gedanken so stehen lassen. Und Alter. Ja, es war dann natürlich für mich der Zeitpunkt zu sagen, okay, hey, was habe ich hier jetzt eigentlich gemacht? Also will ich jetzt noch weiterhin skaten oder... was ist jetzt der Plan? Ja. Das Blöde war auch noch, das muss man ja sagen, das ist ja im Februar passiert, einen Monat davor, im Januar, war ich noch auf der Bright Trade Show, das war damals die Skateboard-Messe. Und da bin ich mit Puma ins Gespräch gekommen und habe da 2 Wochen, bevor ich zur ISPO gefahren bin, meine ersten Puma-Schuhe bekommen. Das war halt ganz, ein blöder... Blödes Zeitmanagement mit dem Unfall.
Mein Ding, wirklich, ich bin Arsch.
Ja, aber dann muss ich sagen, 2 Monate später an meinem Geburtstag, also Februar ist der Sturz passiert, 2 Monate später an meinem Geburtstag habe ich gesagt, hey, ich steig mal wieder aufs Board. In dem Zwischenzeitraum, klar, man muss dann wieder den Körper fit bekommen, bin ich viel laufen gegangen, spazieren gegangen einfach, habe versucht, wieder Muskulatur aufzubauen, habe geschaut, dass die Narbe gut verheilt. Und dann an meinem Geburtstag bin ich wieder gefahren. Und ja, das war das.
Mega Respekt. Krasse, mega. Was das an Überwindung kostet, danach wieder aufs Skateboard zu steigen. Ich meine, du wirst tatsächlich, wie es dein Bruder gesagt hat, du wirst fast verreckt. Weißt du?
Ja. Genau.
Und, Bruder, ich habe so viele Fragen. Ich hab so viele Fragen. Viele von denen sind absolut absurd.
Wir können schon noch weitergehen in der Historie, wenn du willst. Oder klar, wir können Fragen zwischenschmeißen.
Ich muss das jetzt loswerden, sonst vergesse ich das. Ja. Erstens, war das ein Arbeitsunfall?
Nein.
Nein. Zweitens, Axel Kreuzberg hatte die Mids.
Ist ja Chancen.
Hat er deswegen seinen Spitznamen Axel Crusher?
Nein, das Traurige war ja, dadurch, dass ich das Jahr davor dieses Event von Jürgen Horvath mitgemacht habe, habe ich Jürgen auch das geschrieben, weil er auch an dem Contest dort war. Und ich habe Jürgen geschrieben, ich habe auch Axel geschrieben auf Facebook. Jürgen meinte halt so, oh shit, hätte gar nicht gedacht, dass es so schlimm ausgeht. Und ja, Axel Kreuzberg hat sich eigentlich nie auf meine Facebook-Nachricht gemeldet.
Gut. Oh, war ja. Jetzt schockst du mich. Weißt du, hier so Donnerstagabend, dachte ich, wir machen jetzt ein chilliges Gespräch und jetzt kommst du mit so einer Gruselgeschichte daher. Gut, Alter.
Aber ja, kann ich ja nochmal auf meinem YouTube-Channel so ein Porträt verfilmen.
Ja, mach da mal ein YouTube-Video, mach da was draus, weil das, wow, krasse Geschichte, echt. Und, aber weil du ja ein Skater bist, ne?
Ja.
Wir fallen hin und wir stehen wieder auf. Und wie ging es dann weiter?
Es ging dann so weiter, dass ich eben im April wieder angefangen habe zu skaten und auch wieder angefangen habe zu arbeiten. In demselben Jahr wurde dann der Skatepark in Hemnitz gebaut auch. Im späten Sommer. Und Martin Ehrenberger, der bis dato natürlich auch mein Mentor war und mein Supporter, hat dann eben auch so die Chance gesehen für mich, dass ich dort mit am Skatepark mithelfe und auch vielleicht was lerne. Es war aber für mich in dem Zeitraum nicht möglich, eben da zu dem Skatepark hinzukommen und alles. Längere Geschichte dann auf jeden Fall. Ja, er hat mich immer mal wieder motivieren wollen, dorthin zu kommen, aber ich hatte ja dieses Jahr eigentlich schon gut zu tun gehabt mit meinem Milzriss und dachte so, ja komm, ich gehe jetzt lieber wieder skaten. Und dann habe ich ihn anscheinend damit ein wenig verletzt. Und letztendlich, als der Skatepark fertig war, hat der Martin mich dann aus dem Skateboard-Team geschmissen. Er meinte, er kommt mit meiner Einstellung nicht mehr klar. Und genau, also ich habe dann, wie gesagt, nicht am Skatepark mitgeholfen. Klar, ich hätte da viel mitnehmen können, allerdings hatte ich da vielleicht andere Probleme, die mich dieses Jahr beschäftigt haben und ich wollte einfach nur vielleicht skaten. Genau, und dann war das natürlich für mich erstmal auch der zweite große Schock in dem Jahr, weil alles, wo drauf Skaten basiert hat bei mir, hat natürlich auch irgendwo Einfluss von Martin gehabt und alles, was ich gelernt habe. Ich meine, breites Board, weiche Achsen. Ich bin mit 15, bin ich eine Zeit lang 9 Inch gefahren und weiß noch, an dem Contest, da war Dennis Busenitz, Pomp the Line war das, am Kulturforum. Habe ich halt Dennis Busenitz so ein Treeflip mit einem 9er Board gezeigt, weil er es nicht glauben wollte. Also Dennis Busenitz spricht ja auch Deutsch, ne?
Er ist ja nein, ein, echt?
Ja.
Wüsste ich gar nicht.
Der ist Deutscher. Der ist aber, der ist in den USA aufgewachsen die ersten Jahre, dann ist er wieder nach München gezogen.
Ich hab das irgendwo gesehen.
Und dann ist er aber wieder später für seine Skate-Karriere und alles nach USA gezogen.
Da habe ich, glaube ich, eine Doku oder irgendwie so einen Kurzfilm drüber gesehen. Stimmt.
Ja. Ich habe hier auch noch das Bild mit ihm zusammen in meinem Zimmer hängen. Ja, und ja, das waren halt so Sachen, okay, der Fabian hier mit einem 9-Inch-Board, der Martin wollte es natürlich auch immer alles und ich habe es damals noch nicht so wirklich verstanden, wieso, weshalb. Das Einzige war nur, ich war halt noch nicht so groß und stark und hatte natürlich immer ein bisschen zu kämpfen, die ersten 10 Minuten, aber dann war halt das Board-Feeling da. Und ich muss aber jetzt sagen, ich bin dankbar, dass ich die Erfahrung gemacht habe mit breiteren Boards. Und ich meine, ich fahre ja jetzt immer noch 8-6. Und finde, das sollte man auch vielen Kindern mitgeben. So, es kommt nicht darauf an, ja, ob du jetzt einen Triple oder einen Quad-Kickflip kannst, sondern wirklich gut fahren kannst.
Sicher
Und
draufstehen, ja.
weiche Achsen und breites Board habe ich eben beibehalten und versuche das jetzt eben auch meinen Kids weiterzugeben.
Ja, ich war da genauso. Ich war auch 7,75 und jetzt war ich 8,5. Also,
Genau.
ja,
Da,
voll.
berufstechnisch ging es dann eben ganz normal weiter. Also wir hatten dann eben ein sehr sachliches Verhältnis und dann, ja, im dritten Lehrjahr habe ich mich zu Watercolors bekannt. Das war ein Skatejob, der hier in der nächstgrößeren Stadt ist, in Hof. Und dann haben die mich eben gesponsert. Es gab dann natürlich ein paar Rivalitäten zwischen den zwei Firmen. Allerdings habe ich halt nur den sportlichen Aspekt gesehen. So, die wollten mich sponsern. Die haben mir und den Toni Jan dann eben auch ermöglicht, COS-Cups zu fahren. Also die haben einen Bus gestellt. Der Vater von Toni ist dann eben gefahren. Und ja, dann sind wir so unsere ersten COS-Cups auch in Deutschland gefahren. Also mal weg von den Trainee-Sachen und hin zu Street Contest. Und dann wacht man da auch ein bisschen auf und denkt sich so, boah, mein Board ist mit 9 Inch schon vielleicht ein bisschen zu breit. Man muss schon sehr viel arbeiten. Ja.
Also 5 ist bei mir die Grenze, muss ich sagen. Aber ich habe auch nur 41er Schuhgröße, ich bin jetzt nicht der Größte. Aber 9 Inch ist schon gigantisch.
Dann hatte ich da eigentlich schon eine wilde Zeit, weil zum Ende hin der Ausbildung habe ich entschieden, okay, ich gehe nochmal zur Schule, ich mache mein Fachabitur. War dann eben in der Ausbildung, war 2 Tage in der Abendschule, weil ich noch Noten ergänzen musste und bin dann eben noch skaten gegangen. Und es war einfach eine sehr intensive Zeit, weil ich teilweise nach der Schule, die eben bis um 8:30 ging, von 18 Uhr bis 8:30, dann noch um 9 Uhr bis um 11 Uhr abends in einer kleinen privaten Streethalle hier war in Schwarzmoor. So, ich habe halt nichts anderes gesehen, so. Alle anderen waren vielleicht feiern und ich habe halt den Fokus gesetzt auf, yo, ich gehe skaten, ich mache einen auf Athlet und ich lasse ein bisschen den Alkohol weg. Ja. Genau. Und
Und
wie ging es dann eigentlich weiter? Dann habe ich im Laufe der COS-Cup-Phase eben auch, ich glaube, das war dann, ob ich schon 18 war, 19, habe ich dann eben, war ich in Münster auf dem Contest. COS Cup und habe dann den Julius Dittmann kennengelernt, den Geschäftsführer von Titus. Bei dem
okay,
konnte
cool.
ich dann auch übernachten. Dadurch, dass er ja auch so aus dieser Trainee-Szene kommt, fand er mich natürlich erstmal ganz cool, dass ich so Trainees fahre und alles. Und da haben die dann angefangen mit dem Titus Tornadoes Team und hat mich dann damals eben gefragt, da haben die das gerade erst gestartet, ob ich dafür fahren möchte. Ja. Und so kam es dann mit Titus zustande. Also für alle Leute, ich glaube, die Frage stellst du auch immer so, wie kommt man zu Sponsoren? Ist einfach die Sache, du musst halt der Fleißigste sein. Rückblickend war ich immer derjenige, der als so früh wie möglich am Skatepark war, als letztes gegangen ist und selbst ohne Support von den Eltern, weil in der ganzen Zeit, bis ich 18 war, wo ich dann, oder 19 war, wo ich mein eigenes Auto hatte, haben mich meine Eltern nie zu einem Contest gefahren, nicht einmal. Also die haben gemeint so, ja, es ist halt dein Sport so. Mein Vater hat das manchmal auch nicht so ganz akzeptiert, was ich da mache. Fand es natürlich cool, wenn dann mal in Schwarzenbach diese Fingerhut-Weltmeisterschaft war und dann so ein paar Skater waren und da waren auch so Skate-Action-Sachen und ich dann halt dort so ein bisschen abgerissen habe. War ja schon stolz, aber er konnte es halt nie so eingestehen und mir ins Gesicht sagen. Ne?
Aber
Ja.
krass, dass du trotzdem dann durchgeboxt hast und dann der
Genau.
Wille, der Ehrgeiz, krass.
Ja. Und dann ging es eben weiter. Fachabitur gemacht und jetzt Studium auch. Wirtschaftsingenieur habe ich jetzt eben gemacht. Und in der Zeit dachte ich, boah, Wirtschaftsingenieur, naja, ich gehe jetzt hauptsächlich erstmal skaten und mache das Studium nebenbei. bis dann die erste Prüfungsphase kam und man dann so ein bisschen aufwacht und so merkt, okay, ey, du bist halt doch nicht so der Alleskönner. Und hab dann eben auch im ersten Semester eine Prüfung verkackt, Statik. Eine Prüfung habe ich geschoben und eine, da hatte ich Magen-Darm-Probleme. Und dann sitzt man halt da und denkt so, okay, Skaten lief die letzten 3 Monate ganz gut im Studium, aber das Studium selbst, da war man dann so ein bisschen enttäuscht. Und ich finde halt, das ist immer interessant zu sehen, so du hast den Erfolg im Sport und dann versuchst du vielleicht auf einer anderen Schiene, weil ich habe immer versucht, zweigleisig zu fahren, bist du vielleicht nicht so erfolgreich und das frisst dich dann. So, du versuchst halt, dich zu hinterfragen, was hast du vielleicht falsch gemacht und ja, Studium war eigentlich eine schöne Zeit auch, neue Erfahrungen wieder gemacht, neue Leute kennengelernt. Interessant fand ich immer die Sache zu sehen, wenn man sich nach den Semesterferien wieder getroffen hat und dann erzählt hat so, und was habt ihr so gemacht? Und die anderen haben dann halt immer erzählt, ja, ich war arbeiten. Und ich habe mir dann innerlich immer gedacht so, okay, aber was hast du gemacht? Also ich meine, was hast du gelebt? Womit hast du deine Freizeit verbracht? Da war halt null Passion dabei und dann habe ich mir halt so gedacht, boah, Skaten ist halt schon doch was Cooles, weil du, ich war jetzt in der Stadt hier und da und hier und habe den Contest gefahren und ja, die waren anscheinend nur arbeiten und haben darauf ihren Fokus gelegt.
Das ist krass. Genau. Skate Life ist, und kann man mit nichts anderes vergleichen.
Trotzdem habe ich halt schon immer gemerkt, so in Deutschland mit Skateboarden Geld zu verdienen, funktioniert nicht wirklich. Und im dritten Semester kam dann auch so ein Zufall. Eine Firma hier aus der Region, die stellen Kunststoffteile her, die Gealan. Die habe ich auf einer Messe kennengelernt. Ja, es war halt mal wieder, es ist wie alles im Leben, so die passenden Kontakte oder zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ich habe mich unterhalten mit einem Kollegen, den ich von der Firma einfach kannte und hatte an dem Tag, haben die so eine Stempelkarte ausgegeben und wenn du bestimmte Firmen dort besucht hast, hast du halt so eine Tüte bekommen mit Red Bull und allen möglichen Goodies. So, ich hatte den Zettel in der Hand und habe mich mit meinem Kollegen unterhalten. Dann kam diese Personalerin so quergeschossen und hat gemeint, so, du bist doch eh nur da, um hier einen Stempel zu bekommen. Und ich so, nee, ich bin da, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und dann war sie gleich so hellhörig und dann habe ich halt gemeint, ja, interessantes Unternehmen hier, aber ich würde halt das noch vorschlagen, was man hier verbessern könnte am Stand. Und dann war die halt auch erstmal so, okay, wer bist du eigentlich? Ja, ich habe dann halt so innovative Ideen gebracht, was halt, weil, stell dir vor, du bist Student, du hast dann eine Industriebude, was ja letztendlich die Gealan war. Und wie willst du jetzt Leute ranbekommen? Mhm. So, und in meiner Situation hätte ich halt gedacht, eigentlich wäre das Beste, du stellst da halt so ein Fotoapparat oder irgendwas hin, womit du die Leute, weil du gibst denen was mit, die haben ein Foto und andererseits verbringen die Zeit an deinem Stand. Mhm. Und das habe ich ihr einfach vorgeschlagen. Eine Woche später habe ich dann einen Anruf bekommen, ja, ich soll mich doch bitte melden für eine Werkstudentenstelle dort.
Cool. Ja. Nice, der Fotobooth.
Der Fotobooth.
Solche Sachen einfach. Du musst öfters mal einfach im Leben, keine Ahnung, einfach mal wagen, sage ich jetzt auch so Sachen, vieles ändern, an der Stelle wahrscheinlich. Sein. Ja, eben offen auf Menschen zugehen, Gespräche
suchen. Ja, und auch Situationen, Chancen wahrnehmen, definitiv. Also für alle, die so ein bisschen abgeschreckt sind. Ich meine, jetzt sieht man es halt aktuell, finde ich, extrem auf Social Media, YouTube, so Gurus, die dir dann versuchen zu erzählen, ja, wie du erfolgreich sein willst und kannst und tust und machst. Ich finde, man wird selbst erfolgreich mit den Erfahrungen, die man macht und alle, die so erfolgreich sind, die sind durchaus mal auf die Schnauze geflogen. Frank Thelen ist ja so das bekannte Beispiel aus Deutschland, wer eben auch mit 25 eine Million Mark Schulden hatte und er dann eben aus seinen Fehlern gelernt. Lernen durch Schmerz, so skaten. Ne?
Ja, machen. Einfach also machen.
Und machen.
Man kann noch so viele Tutorials, YouTube-Videos anschauen und lesen und Seminare machen oder in die Schule gehen. Am Ende muss man einfach machen.
Also wenn jetzt ein paar Jüngere noch zuhören, ich habe halt so 6 Punkte, die man sich vielleicht notieren kann und vielleicht auch so ein bisschen versucht zu schauen, ob das was für einen ist, wonach man so ein bisschen streben kann und leben kann. Ich meine, für viele in Deutschland wird halt die Chance ausbleiben, vom Skaten zu leben. Aber man sollte immer versuchen, zweigleisig zu fahren. Und deswegen habe ich mir halt damals so Punkte rausgesucht. Ich habe sie halt hier an meinem Schreibtisch immer stehen. Es ist halt produktiv sein, Talente nutzen, gezielt konsumieren, geistige und körperliche Fitness, Mindfulness und finanzielle Unabhängigkeit. Und ich finde halt, produktiv sein ist so wichtig, weil heutzutage wirst du halt zugespammt mit Social Media und wie andere Leute einfach was machen. So, aber du selbst hängst dann nur am Handy und realisierst vielleicht so, oh fuck, eigentlich hast du jetzt gerade eine Stunde lang anderen Leuten zugeschaut, wie geil die abgehen und was die alles machen. Aber statt, dass du es selber einfach machen kannst.
Ja, ganz genau. Stimme ich dir voll zu. Ich meine, darauf beruht ja auch mein ganzer YouTube-Kanal, Podcast und alles, was ich so mache. Ich versuche da auch eine gute Work-Life-Balance. Ich meine,
ja.
Mein Job, meine Arbeit, die macht mir Spaß, aber damit identifiziere ich mich jetzt nicht hundertprozentig. Und deswegen versuche ich, die Zeit, die ich nicht auf Arbeit verbringe, mit genau dem verbringen, was halt meine Leidenschaft ist, und ich mache das so gern. Aber ich weiß auch, dass ich wahrscheinlich niemals davon leben kann, zumindest in Deutschland. Aber ja, will ich auch gar nicht sagen.
Du hast auf jeden Fall meinen vollen Respekt, weil letztendlich kriegst du dafür noch nichts, außer vielleicht erstmal Kommentare, Zuspruch. Und ja, es ist auf jeden Fall deine Freizeit. Allerdings bist du halt dann anderen Leuten vielleicht 1-2 Jahre voraus, wenn dann irgendwo mal die passende Stelle oder ein passendes Jobangebot oder so, hey, wie hast du jetzt den Sponsor dann bekommen oder warum bekommst du jetzt von der Firma Pakete zugeschickt? Ja, aber die sehen halt nicht die Arbeit, die man vielleicht davor geleistet hat.
Ja, genau, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Und ich muss ehrlich sagen, vielleicht denkt der eine oder andere, dass da ist immer irgendwie so ein Hintergedanke, der will dann irgendwas dir andrehen oder so. Alles, was mir am meisten zurückgibt, ich sehe das so ein bisschen so wie Karma. Ich gebe Leuten, ich versuche Leuten zu helfen und ich weiß, irgendwo im Leben kommt es wieder zurück. Oder ich sehe das schon fast so ein bisschen so das, was mir Skateboarden gibt, die Freude und das Lebensgefühl. Und ich habe irgendwie auch so das Gefühl, ich muss Skateboard fahren, was zurückgeben. Deswegen mache ich das so gern.
Mhm.
Das ist so ein bisschen auch meine Einstellung.
Ja, definitiv. Also ich meine, ich bin jetzt dann die letzten Jahre ja dann immer Deutsche Meisterschaft und alles mitgefahren. Mit Olympiakader hat es ja dann leider nicht geklappt. Also das ist so eine, ich versuche es ganz kurz zu fassen. Also 2016 wurde ja damals Olympia ausgerufen als Sportart. Ja, Skateboarden bei Olympia ausgerufen als Sportart und die hatten ja noch keinerlei Ranking-System oder irgendwas, sondern die haben halt einfach Leute genommen, die sie so kannten. Jürgen Howard wurde dann damals sofort Bundestrainer und ja, das Team wurde dann einfach bestückt. So, aber ich war nicht mit drinnen und das hat mich so ein bisschen gewurmt, weil so ein paar Leute, die ich kannte, meinten, ja, du wurdest zwar erwähnt, aber die haben jetzt nicht Rücksicht auf dich genommen. Okay. Dann 2017, das Jahr darauf, war es halt so, ja, die wollen das Team erstmal nicht verändern, die lassen das so. Und 2018 dann war ich dann auf der Deutschen Meisterschaft eben auch und war dann letztendlich, ich glaube, Vierter oder Fünfter. Und dann haben die eben mich immer noch nicht ins Team nehmen wollen, weil sie gemeint haben, also für die Kategorie Bowl, also Street war ich dann nicht so gut qualifiziert. Also ich war zwar trotzdem unter den Top 30, aber ja, sei mal dahingestellt, es gibt ja deutlich bessere. Und ja, dann war das 2018 so. Und für 2019 dann wurde ich eben nicht mit aufgerufen, weil sie das Team schon verkleinert haben. Also die hatten dann nur noch 3 Plätze frei. Aktuell ist ja Lenny Jansen, Tyler Edmeier und Omar Zoref drin. Und ja, letztes Jahr dann auf 2019 auf der Deutschen Meisterschaft bin ich eben nochmal Vierter oder Fünfter geworden. Letztendlich bin ich dann eben wieder Vierter deutschlandweit gewesen. Allerdings haben die immer noch gesagt, so hey, wir haben da beschränkte Kapazitäten und ja, bin dann halt leider nicht reingekommen. Ich hätte das Ganze jetzt nur so gesehen, es ist halt ein nicer Benefit, wenn du jemanden im Rücken hast, der dir das Contest finanzieren kann oder auch die Erfahrung vielleicht mitnehmen kann. Also ich gehe mal davon aus, dass außer Tyler Edmeier niemand aus Deutschland bei Olympia starten wird. Tyler Edmeier ist aktuell 16. Weltweit bei Bowl Park und alle anderen Deutschen sind halt weit hinter ihm. Aber du nimmst jetzt mal Tyler Edmeier her und schaust, was er für Sponsoren hat. Da ist halt Trap Skateboards und ich glaube noch ein, zwei andere, aber kein finanzieller Support dahinter. Also wie krass das einfach ist, wie traurig das ist in Deutschland, dass man einfach nicht davon leben kann. Man zerschlägt sich vielleicht das Knie oder tut sich sonst irgendwas beim Skaten, aber es wird einfach nicht gewürdigt. So, du kannst halt zwei Sachen machen die, in der heutigen Generation. Entweder sagst du, yo, ich werde halt über Social Media bekannt, muss dann halt aber extra Klasse an Tricks bringen und nicht irgendwelche stundenlangen Lines filmen, sondern einfach nur einen Trick, bam, raushauen. Die richtigen Kontakte wieder haben, die richtigen Verlinkungen haben, dann kann es halt vorwärts gehen. Oder du rasierst halt über Contest, aber das ist halt harte Arbeit, weil du dir den Skill anarbeiten musst.
Ja. Gut, ich finde dieses Topic mega interessant, vor allem auch, wenn es jetzt Richtung Olympia geht und mal auch so ein bisschen Einblicke bekommen, wie das dann tatsächlich ist, so in der Szene. Und wir müssen nochmal separat ein extra Video über das Ganze drüber machen. Mal vielleicht Podcast darüber.
Können wir gerne machen.
Mega krass, aber ich glaube jetzt für den Podcast würde ich es jetzt einfach mal hinten anstellen, so interessant ich es jetzt finde.
Ja.
Aber vor allem Olympia möchte ich gerne mit dir nochmal separat quatschen. Nichtsdestotrotz, ich möchte noch, was ich noch erwähnen möchte, weil du jetzt schon ein bisschen YouTube angekratzt hast. Du hast vor kurzem einen YouTube-Kanal gestartet, den ich mega geil finde. Du hast echt guten Content und vor allem auch zum Beispiel das letzte Video, wo du in 20 Minuten das Skate beigebracht hast oder dein Board-Setup-Video. Sau informativ. Das möchte ich allen Zuhörern nochmal mit so auf den Weg geben. Der Fabi macht echt geilen Content auf YouTube, vor allem auch Deutsch. Und davon soll es mehr in Deutschland geben. Und ich finde es gut, dass du das machst. Und wie bist du dazu gekommen? Wie war denn jetzt dein Entschluss?
Also, danke erstmal für das positive Feedback. Es hat so angefangen, dass ich jetzt erstmal ein bisschen satt war, so mit der Skate-Szene und mir gedacht habe, okay, also du hast jetzt viel versucht, du bist jetzt vielleicht gut platziert, aber was kommt wirklich zurück? Eigentlich nichts. So, wenn du kein Versace Plug, kein Giorgio Armani oder, ich meine, klar, die skaten mega gut, aber die sind halt auch anders positioniert. Die sind in Großstädten, die haben andere Sponsoren und alles. Wenn du vom Land kommst, kannst du auch so groß werden, definitiv. Aber ich sehe vieles halt langfristig und wenn man damit langfristig Geld verdienen möchte, schwierig. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, ich möchte einfach was zurückgeben. Ich fange jetzt an mit Skateboard-Coachings und habe dann einfach in Instagram ausgeschrieben, hey, ich mache hier Skateboard-Kurse für Kinder unter 10 Jahren. So, dann war beim ersten Treffen, dadurch, dass ich eine Freundin habe, die so, also ein Kind hat in dem Alter, hat dann zwei andere Elternteile mitgenommen und dann waren erstmal drei Kinder da. Die Woche drauf waren dann acht Kinder da. Also es war einfach so, ich habe gesagt, hey, Montag um die Uhrzeit machen wir Skateboarding. Wir hatten auch genug Skateboards hier in der Skatehalle am Black River Bowl, der ist immer noch da. Und ich habe mir da hinten nämlich so eine kleine private Streethalle reingebaut. Und dann ging das so über 4 Wochen und dann waren jeden Montag waren da 10 bis 12 Kinder da. Also natürlich immer mit Aufsicht der Eltern, weil ich jetzt kein Sozialarbeiter oder irgendwas in die Richtung bin oder irgendwelche Ausbildungen speziell in dem Bereich habe. Allerdings habe ich halt gemerkt, okay, der Umgang mit Kindern macht mir mega Spaß. die Art, wie wir das den Kindern beibringen, sieht man ja auch in dem YouTube-Video, wie ich das den Christian beibringe, hat sich halt daraus rauskristallisiert. Die Kinder haben auch eben erstmal nur das Skateboarden richtig gelernt, wie sie im Board drinstehen und wirklich das Fahren lernen, die fundamentalen Sachen, die meisten Leute nicht lernen, weil viele Leute fahren 5 Jahre Skateboard und haben noch nicht einmal bei der Fahrt das Board angegriffen. Also so eine typische Yoga-Übung vielleicht, ne? Und die Kinder haben dann eben auch butterweiche Achsen und breite Boards bekommen und hatten so einen Spaß. Und ja, dann ging aber Corona los und ich habe mir eine Beschäftigung gesucht. Also ich habe das schon lange überlegt, so hey, ich will mal ein bisschen YouTube machen. Man konsumiert ja dann vielleicht doch mal ein bisschen mehr. Mhm. Schaut sich so andere Videos an und denkt sich, ja, ich würde aber vielleicht mal was Eigenes machen. Dann einen Aufruf gemacht auf Instagram, so, yo, soll ich mal einen Vlog machen, ja oder nein? Und dann haben halt alle gemeint, so, ja, mach. Und dann habe ich mir erstmal überlegt, okay, scheiße, was machst denn du jetzt? Und dann ist mir eigentlich die Idee gekommen, okay, ich will eigentlich Skateboarden machen. Skateboarden mit Comedy, so ein bisschen Unterhaltung. Und das war dann eigentlich so mein Konzept. Und so habe ich gestartet, ja. Dann habe ich noch einen Kumpel angeschrieben, so hey, was kann ich für ein Schneideprogramm benutzen, weil ich meine, alles mit iMovie am Handy zu schneiden, habe ich davor immer gemacht. Und dann meinte er, also für alle, die umsonst cutten möchten, von Blackmagic gibt es DaVinci Resolve.
Das ist mein Go-To. Jeden, der mich fragt, dann sage ich das auch. Das Geilste, was es gibt für umsonst.
Genau. Und da kann man sich relativ schnell einarbeiten und damit habe ich dann angefangen. Hab dann auch in relativ kurzer Zeit sehr, sehr viele Videos rausgebracht, also jede Woche fast 1-2 Stück. Und ja, aber verschiedene Themengebiete erstmal angekratzt. Also die ersten zwei waren, glaube ich, Skateboarden. Dann habe ich mal so einen Gartenvlog einfach gemacht. Das war halt so ein bisschen Fuck-off-Video. Und dann habe ich ein Video gemacht, so ja, mein neuer Wagen. Da bin ich dann mit einem Pferd geritten. Und man probiert sich da einfach selbst so ein bisschen. Okay, aber es ist auch interessant, sich selbst zu sehen in der Kamera, wie man vielleicht agiert. Und habe dann aber auch gemerkt, so hey, eigentlich ein guter Skateboard-Content mit fundiertem Wissen, den will ich eigentlich auch rüberbringen auf meinem Kanal, weil manche sehen vielleicht Skateboarden nicht so fundamental. Also es gibt ja so ein geiles Video von Tony Hawk, wo er so einen BBC-Reporter auf seinen Skateboard stellen lässt, der fliegt direkt hin. Und Tony Hawk ist so der bekannteste Skater und erklärt den Leuten nicht richtig, wie sie Skateboard fahren. Also es ist doch ein Witz. So auch jetzt, gestern erst, Vladik Scholz, Red Bull Germany Athlet, war mit Revin, das ist so ein YouTuber, unterwegs und der stand auch komplett beschissen auf dem Skateboard. Ich meine, dass solche Profis das den anderen Leuten nicht richtig vermitteln, finde ich halt irgendwie strange. Und
es ist eigenartig. Da ist was ein bisschen off beim Skateboardfahren. Wenn man, also ich sage das immer so, es gibt den künstlerischen Aspekt und den athletischen Aspekt. Ja. Das sind zwei Welten, die da irgendwie aufeinander kollidieren oder irgendwie sich ein bisschen vermischen oder da entsteht da ganz viel Konfusion.
Ja. Genau. Ja, und das ist so aktuell der Inhalt. Also ich habe jetzt noch kein weiteres Video geplant, muss ich sagen. So ein paar Sachen habe ich. Also ich habe noch so Versus Slam, da habe ich noch einen auf Tape, den habe ich jetzt nicht erzählt. Aber genau, das könnte ich mir mal vorstellen und dann muss ich halt sehen, okay, was steht vielleicht mal in den Kommentaren. Ich meine, noch ist es nicht viel, ne? Das kennst du ja mit Sicherheit. Man sucht ein bisschen nach Content, aber ich finde, man sollte dann auch schauen, was will ich eigentlich machen, was will ich rüberbringen.
Ich kann dir
nicht nach den Zuschauern gehen, glaube ich. Ja,
ich kann dir genau einen Tipp geben. Und das ist jetzt nicht nur für dich, es ist für jeden Menschen, der auf Social Media oder generell überlegt, was möchte er denn im Leben machen. Und mach niemals irgendwas im Leben für irgendjemand anderen.
Ja.
Likes, scheißegal, Views, scheißegal. Alles, was zählt, ist, das, was du machst, macht dir das Spaß. Und wie du schon gesagt hast, können auch Leute davon profitieren. Tust du irgendwas, tust du der Welt was Guten.
Mhm.
Und wenn du selber mit dir und das scheißegal, es wird kommen, früher oder später. Aber wenn da ein Mensch dabei ist, der das Video anschaut und sich dadurch ein Skateboard kauft und ein Skateboard fahren lernt oder dem damit geholfen ist, genau darum geht es, wenn es nur ein Mensch ist, das ist scheißegal, was für eine Zahl da unten steht. Wirklich. Das möchte ich jedem am Herz legen, weil viele tun, vor allem Kids, die bringen da ein bisschen was durcheinander in der jetzigen Zeit, weil alle nur noch auf diese Likes und Views schauen. Wirklich.
Das stimmt, ja, ist ein guter Punkt, was du sagst. Also, ich habe dann auch jetzt, wo du sagst, klar, man schaut, was wollen die Leute, was wollen die für Content. Letztlich ist es scheißegal, mach einfach dein Ding und hustle, hustlen, hustlen, hustlen. Also, pro Video, ich weiß nicht, wie lange du brauchst, aber ich habe 10 Stunden investiert.
Yes, vor allem in der Anfangszeit. Ich sage mal so, mittlerweile, es kommt ganz darauf an. Es gibt Videos, da, wenn ich halt wirklich, meinetwegen, ich habe das so einen kleinen Trip gemacht und ich habe da irgendwie so das Gefühl, ich möchte ein bisschen mehr rein, weil mir das irgendwie am Herzen liegt, dann kann ich da schon von Anfang bis Ende, bis es fertig ist, 4 bis 6 Stunden rein investieren. In der Anfangszeit, ich habe da, ich weiß noch von unserem Verein, wir waren Samstag in Stuttgart. In Stuttpark, in dem Skatepark. Und ich habe dann den kompletten Sonntag von früh bis abends gebraucht, um dieses Video zu schneiden. Und das war ein 10-Minuten-Video. Aber das wird schneller mit der Zeit. Aber es ist auch ein Haufen Arbeit. Das sieht keiner oder das sehen viele nicht, wie viel Arbeit tatsächlich dahinter steckt. Aber wenn es Spaß macht, ich habe jetzt Arbeit gesagt, ich sehe es nicht als Arbeit. Ich sehe das als
Nee.
das. Und als ich lerne davon.
Kunst.
Kunst, ganz genau.
Ja.
Ja gut, wir sind jetzt schon über eine Stunde hier dabei. Ja, krass, ey. Der Sandmann war schon längst. Ich möchte es wiederholen, ich möchte gerne mit dir über ganz andere Themen quatschen. Aber ich
Ja.
glaube, für heute, ich möchte noch drei abschließende Fragen stellen.
Gerne.
Die muss jeder durch. Und du, das kann aber auch ganz, ganz schnell gehen. Die erste
Ja.
Frage ist: Was ist dein Lieblingstrick?
Big Spin Flip.
Mist, also. Ich tue dir mal raten, ne? Und ich dachte, Big Spin Flip habe ich jetzt zuerst gesagt, dann habe ich gemeint, nee, der Fabi, der bleibt solide, sagt einfach jetzt Kickflip. Aber Big Spin Flip, ja, das war also immer ein Hinterkopf. Aber mega krasser Trick und ich weiß auch, dass du den verdammt gut kannst. Zum Beispiel in der Schokofabrik über die Funbox drüber.
Ja.
Im Run, first try, null Warm-up, übel. Krass, nächste Frage. Lieblingsskater. Definitiv
Skater.
nicht Axel Kruseberg.
Nein.
Nein.
Boah, jetzt muss ich selbst kurz überlegen, weil durch
Schwer.
die breite Masse an Skatern hat sich da natürlich so ein bisschen was rauskristallisiert. Aber ich würde es einfach unterteilen. Ich sage jetzt Trendy, Rave und Tershay, All Terrain
Ich ehrlich
mit.
zu sagen, kenne ich gar nicht. Weil ich trainiere jetzt so, das ist mir jetzt voll
Okay.
peinlich, aber ich kenne ihn gar nicht.
All Terrain, Milton Martinez
Mega.
und Street. Nehme ich ja trotzdem Niger. Ich finde einfach, er hat jetzt nicht den geilsten Skate-Style, aber bei ihm merkt man einfach, er postet manchmal so viele Stories auf Instagram, wie er saufen geht oder Party macht und dann liefert er am Contest ab. Und die meisten verstehen es, glaube ich, nicht. Aber
Ja.
er postet halt seine Skateboard-Sessions nicht. Das ist das Ding.
Ja, ich hatte so ein Gefühl, dass du das sagst, vor allem weil wegen der Arbeitsmoral, da sehe ich gewisse Parallelitäten zu dir. Jetzt auch und feiern, aber mit der Einstellung, weil die checken das nicht, der Niger ist nicht nur talentiert, er hat die Arbeitseinstellung. Das war auch so gut ist.
Ach so,
Okay.
einen haben wir ganz vergessen, Aurélien Jadot. Also ich meine, er ist All Terrain.
Ja, tatsächlich. Hat er
Ja.
nicht neulich eine Mega-Ramp irgendwas probiert oder so? Kann er eine Mega-Ramp auch fahren?
Der kann Backflip zum Beispiel aus einer Trainee raus und sowas, ja.
Der Typ ist eigentlich kein Mensch. Neulich habe ich beschlossen, dass es ein Roboter ist.
Aber
Aber.
wie gesagt, Trainingsmaschine. Also wirklich, der ist nur am Trainieren. Skateboarden ist halt auch Training. Na, wenn ich dir
Weißt du, was ich.
erzähle, der ist da mit 11 Jahren, dass das Skateboard ging ihm bis zum Bauchnabel oder sowas. Oder bis zum Brustkorb. Und der damit einfach Frontside Flips übers Coping gezogen in der Mini-Ramp und so. Und alles Stay On. Also, glaublich.
Ja, das ist ein anderer Mensch. Also, das ist verrückt. Letzte Frage: Lieblingspart oder Video?
Lieblingspart oder Video? Adidas Diagonal.
Geil, cool.
Das
Endlich mal keiner, der Ryan Sheckler Almost Round 3 sagt.
ist ein bisschen älter, aber was mich da überzeugt hat, war einfach Dennis Busenitz und seine Energie. Und das war damals auch die Zeit Adidas Diagonal, wo jeder den Adidas Campus gefahren ist, Campus Wolk. Genau. Da haben sie es leider verschlafen, den Anschluss zu finden, wo Nike mit Janowski kam und Adidas mit Campus, da waren die eigentlich beide so die Speerspitzen. Mittlerweile würde ich halt sagen, ist Nike halt Alleinstellungsmerkmal, einfach die Technik, die sie in die Schuhe legen. Das macht halt kein anderer Skateboard-Schuhhersteller. Ja.
Stimmt irgendwie. Die anderen, die selbst Vans vertrauen auf ihr altbekanntes, weißt du, die machen nichts Neues irgendwie.
Ja, die haben halt Glück,
Okay.
dass sie im Lifestyle-Segment extrem krass vertreten sind und ja, dass sie an der Börse sind. Also, wer es vielleicht nicht weiß, aber Vans wird von Anzugträgern verwaltet.
Hör mir auf, die sind an der Börse.
Ja.
Holy shit. Wow. Das habe ich echt nicht gewusst. Wow, jetzt muss ich überdenken, ob ich weiter in den Kyle Walker fahre. Ah, okay. Das ist einfach das Schlusswort des Tages. Ich bedanke mich vielmals für das Interview, für die Zeit. Und wir wiederholen das in einem anderen Format, aber mega geil. Willst du
Ich
noch
habe zu
irgendwas
danken.
sagen?
Ja, ich würde trotzdem meine Family grüßen, auch wenn sie den Podcast jetzt nicht hören würden. Mike Fröhlich, bester Buddy auch. Also Michael Fröhlich war mein erster Kumpel, Skate Buddy. Mike Fröhlich mein zweiter. Und ja, jetzt Toni Jahn, mit dem schwelge ich noch ab und zu.
Auch ein mega krasser Dude. Ich habe den in Nürnberg am Contest Wahnsinn und wird geht auch auf die Schnitzel. Ja, cool.
Alles klar. Hau rein, Patrick. Danke für
Ja.
deine Zeit.
Sehr gerne. Wir sehen uns. Mach's gut.
Ja.
Ciao.